Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, tust du, was ich sage. Oder, wenn du jetzt nicht kommst, dann gehe ich alleine. Oder ein drittes, ich zähle jetzt bis drei. Wer kennt sie nicht? Diese Sprüche, die die meisten Eltern wohl sagen, um ihre Kinder zu erziehen. Als Kind, da kennt man das dann schon, wenn dieser Ton anschlägt, wenn diese typischen Sätze kommen, die einen zum Gehorsam bewegen sollen. Mal sind sie drastischer und mal sind sie wohl eher scherzhaft gemeint. Das kommt dann auf die Eltern an. Oft genug habe ich sie selber überhört, wenn mir der Inhalt nicht ganz so gut gefallen hat. So war das zumindest bei mir und auch bei meinen vier Geschwistern mit unseren Eltern, die sicher immer ihr Bestes gegeben haben, damit am Ende der Erziehung wenigstens noch ein bisschen Gehorsam und Respekt übrig bleibt. Lasst mich ein paar Beobachtungen zu dieser Zeit machen, bevor wir in den heutigen Predigttext einsteigen für diesen Sonntag. Gehorsam, das ist ja so ein Wort und ich finde ein Wert, der einen ganz großen Wandel erlebt hat. Das war so, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, mein Eindruck. Gehorsam zu sein, sich jemandem zu unterwerfen, auf jemanden anderen zu hören und dabei die möglicherweise eigene und gegensätzliche Ansicht zurückzustellen, das gilt doch als Zeichen von Schwäche, mangelnder Durchsetzungsfähigkeit, weil sie sowas wie der eigenen Selbstverwirklichung im Weg steht. Vor allem für viele Menschen, die heute selbst auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind und sich ihre eigenen Werte schaffen möchten. Sich dabei an jemandem zu orientieren, sich an anderen auszurichten und vielleicht sogar auf etwas zu verzichten, das steht dieser neuen Individualität diametral entgegen. Auf der anderen Seite, trotz dieser offensichtlichen Ablehnung unserer Gesellschaft von Gehorsam gegenüber anderen, erleben wir auch genau das Gegenteil. Menschen wollen gehorsam sein. Und ich denke, uns ist noch gut die Corona-Zeit vor Augen. Wie auf einmal alle durcheinander gelaufen sind und danach gelächzt haben, gib mir jemanden, dem ich gehorsam sein darf. Da wollte man in dieser großen Unsicherheit jemanden, der sagt, das ist der Weg, da gehen wir lang. Und man wollte vor allen Dingen auch nicht darüber diskutieren, sondern einfach folgen. Vielleicht einfach folgen, ohne nachzudenken. In Deutschland habe ich das so erlebt, dass sogar manche Dinge überbefolgt wurden im Vergleich zu anderen Ländern und man bis heute vermieden hat, über die Folgen zu sprechen. Ich habe selbst erlebt, wie Menschen einsam gestorben sind, weil sie keine Angehörigen dabei hatten, wie das Wort Gottes nicht mehr verkündigt werden durfte, wie der Gehorsam gegenüber Politik, Wissenschaft und Gesundheit größer war als alles andere. Auch und gerade die Kirche ist nicht davon verschont geblieben. Wie viele Gemeinden, inklusive meiner eigenen, gab es über eine Zeit hinweg, die keine Gottesdienste hatten? Da bleibt ein bitterer Beigeschmack. Ein Beigeschmack, den wir in der deutschen Geschichte leider schon zu oft erlebt haben. Den blinden Gehorsam. Und dann stellt sich doch auch die große Frage, wem gegenüber sind wir eigentlich gehorsam? Wen machen wir zu unserem Herrn in unserem Leben? Wem geben wir die Autorität über uns? Jesus Christus ist seinem Vater in allen Dingen gefolgt. Er war es, der gehorsam war bis zum Tod. Und von seinem Vorbild hören wir im Christushymnus aus Paulus Brief an die Gemeinde in Philippi. Ich lese aus dem zweiten Kapitel die Verse 5 bis 11 in der Übersetzung der Züricher Übersetzung. Da schreibt Paulus Folgendes. So seid gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesu sich beuge jedes Knie, all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist. Der Christushymnus fasst Jesu Leben, Leiden und Sterben, sein Opfer für uns und die Erhöhung durch seinen Vater ganz poetisch zusammen. Wir haben zwei Teile, die ersten Verse 5-8, die Christi Erniedrigung, die Menschwerdung und den Kreuzestod beschreiben. Und den zweiten Teil, die Verse 9-11, die Erhöhung des Sohnes durch den Vater und die Übertragung der Herrschaft beschreiben. Es klingt wie ein Lehrstück, eines, das man auswendig gelernt hat, und es ist das Zentrum von Paulus' Brief an die Gemeinde in Philippi. Eine treue Gemeinde im antiken Makedonien, und Paulus wurde von ihnen während seiner Gefangenschaft mit Spenden unterstützt. Jetzt antwortet Paulus auf ihre Gaben, er spricht ihnen Mut zu, denn auch als treue Gemeinde, da gibt es immer wieder Anfechtungen durch die äußere Umgebung. Paulus ermahnt sie in dieser Passage, in der Gemeinschaft zu leben, so wie es ihrem Stand in Christus entspricht. Nur zwei Verse davor, da sagt er, tut nichts zu eurem eigenen Vorteil, kümmert euch nicht um die Meinung der Leute, haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. So schärft er ihnen das ein. Er sagt, durch Christus, da seid ihr neue Menschen geworden. Und deswegen entspricht nur ein Verhalten, das ihm folgt, einem Verhalten einer christlichen Gemeinde, eurem Stand. Durch Christus seid ihr bereits in einer neuen Beziehung zu Gott, meint Paulus hier. Ihr seid eins mit ihm geworden. Und deshalb ist genau das eine Haltung, die sich auf die Gemeinschaft der Geschwister bezieht, mit denselben Merkmalen, die auch Christus vorgelebt hat. Eine Verbindung mit Christus. Das Zweite ist es, was es ist die notwendige Konsequenz, in der Verbindung mit Jesus Christus zu leben. Es ist sozusagen das Zweite nach der Zusage, die Jesus zuerst gemacht hat. Die beiden Teile, Erniedrigung und Erhöhung Christi, das soll das in Erinnerung rufen für diese Gemeinde. Christi Gehorsam als Vorbild für seine irdische Gemeinde, das wird im Christushymnus zu einem Lehrstück über den Gehorsam im Glauben, über die Konsequenzen des Gehorsams, aber dann auch über die Rede vom Lohn, über den Gehorsam zum Vater. Gehorsam ist also eines der Schlüsselworte für diesen Predigttext. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Gehorsam ist für Jesus das Hören auf den Vater und gleichermaßen ein lebenslanger Prozess. Im Christushymnus, da heißt es zunächst, er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt es nicht für einen Raub. In der Zürcher Übersetzung heißt es hier, hielt nicht wie Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis. Er nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Also Jesus, der gibt sein göttliches Dasein auf, seine Macht, um eine niedrigere Gestalt anzunehmen. Wie auch in Johannes 1 beschrieben, das Wort ist Fleisch geworden, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich weil er einen Auftrag zu erfüllen hatte, der von jeher beschrieben war. Er, Jesus, das wird hier deutlich, hat seine Gottgleichheit nicht dazu genutzt, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen, sich selber zu verherrlichen. Er hielt nicht wie Beute daran fest, sondern gab es preis für die Existenz als Mensch. Darin erleben wir, wie ich finde, eine Gegenkultur zu all dem, was wir menschlich kennen würden. Das Bild von dem König, der auf einem Eselsfüllen daherkommt, der auf alle Machtsymbole verzichtet, davon haben wir bereits im Evangelium gehört, und der trotzdem König bleibt. Dieses Bild beinhaltet bereits alles, was danach folgt. Der ganze Auftrag Jesu, der in Kreuz und Auferstehung erfüllt wird. In Galater 4,4 formuliert Paulus diesen Auftrag neu. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Das Ziel steckt also schon im Anfang. Jesus, so hören wir im Evangelium, lebt sein Leben als derjenige, der den Willen des Vaters tut, entsprechend dem, was uns bereits die Propheten gesagt haben, lange vor ihm, um das Gesetz zu erfüllen. Er ist der, der aus der engsten und tiefsten Beziehung zu seinem Vater dieses Dasein der Knechtschaft der Menschen auf sich nimmt, damit wir die Kindschaft empfangen. Jesus kehrt also selbstbestimmt um. Er verzichtet auf die göttliche Daseinsweise. Er kehrt sie ins komplette Gegenteil um. Er wollte nicht aufsteigen. Er wollte absteigen, gab auf, was er besaß, und wurde Mensch. Werden. Werden, dieses Wort, das kommt gleich zweimal in diesem Text vor. Er ist Mensch geworden und er ist gehorsam geworden bis zum Tod am Kreuz. Das ist irgendwie bemerkenswert, denn auch Jesus musste etwas lernen, gehorsam lernen. In gottgleicher Gestalt, für wen sollte er da auch gehorsam sein, wenn er doch eins mit dem Vater ist? Dieser Gehorsam, der wird erst als Mensch notwendig, indem er die gleiche Gestalt annimmt wie wir. Er hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt, heißt es im Hebräerbrief. Es wird betont von Jesus, ich tue nicht meinen Willen, sondern ich tue den Willen meines Vaters. Also ich tue dem, was dem Menschsein eigentlich widerspricht. Ich will mich nicht selber verwirklichen, sondern den Willen meines Vaters. Darin zeigt sich der Gehorsam Jesu. Er sagt auch, der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Die gehorsame Annahme seines Todes ist noch einmal mehr ein Ja, was Jesus sein ganzes Leben lang immer wieder sagt. Er sagt immer wieder Ja zum Willen seines Vaters und Nein zu seinem eigenen Willen. Ja zu seinem Tod. Und dieses Ja zu seinem Tod ist einmal mehr ein Ja zu seiner Menschwerdung, das umfassende und endgültige Ja. Jesus sagt Ja zum Tod und auch zu diesem Tod, zum schändlichen Tod der Schmach und der Schande. Gott wollte, dass es keine Tiefe des menschlichen Leids gibt, die sein Sohn nicht durchlitten hätte. Und Jesus, der ist der Gehorsame, das ist der Hörende, der lebt von dem, was er hört. Und dadurch ist er der, durch den Gott sich hörbar macht. Der Gehorsam Jesu, den kann man eigentlich nur verstehen, wenn man versteht, welche tiefe Beziehung Jesus zu seinem Vater hat. Er, der Sohn, der das Wort ist, ist gleichsam in seiner Person, in seinem Gehorsam die Antwort auf den Vater, auf den Auftrag, den er hat. Jesus sagt Ja zur Preisgabe, zur Auslieferung. Und das heißt doch zweierlei. Einmal natürlich, dass der Vater seinen Sohn hingibt, dass er ihn nicht verschont. Eine der unerhörtesten und vielleicht unverständlichsten Aussagen des gesamten Neuen Testaments. Und das Zweite, Jesus lässt sich hingeben, er lässt sich ausliefern und er lässt sich preisgeben. Das bedeutet aber auch, dass er nicht einfach Spielball von irgendwelchen Mächten ist. In diesem ganzen Text der Erniedrigung ist Jesus handelndes Subjekt. Ich möchte zusammenfassen bis hierhin. Entgegen meiner ersten Beobachtung und des negativen Eindrucks von Gehorsam, den ich am Anfang geschildert habe, ist der Gehorsam im Glauben eines der Schlüsselelemente. Jesus ist gegenüber seinem Vater gehorsam. Das haben wir ausreichend gehört. Und doch ist er kein Spielball, sondern Subjekt des Handelns. Nicht, er tut es, weil er will. Nicht, weil er nicht anders könnte. Gehorsam ist seine glaubende und vertrauende Antwort auf den Auftrag Gottes. Und für uns ist auch wichtig, Gehorsam ist nicht eine Fähigkeit, die man so einfach erlernt wie Fahrradfahren und die dann für immer bleibt, sondern es ist eine Fähigkeit, die immer wieder neu von uns gefordert wird. Gehorsam ist ein Prozess, der sich immer wieder beweisen muss. In diesem Sinne sind Glaube und Gehorsam gegenüber Gott auch die Eigenschaft, die Paulus in der christlichen Gemeinschaft voraussetzt und an der wir uns messen lassen müssen. Zweiter Punkt. Sind wir eigentlich dem Wort Gottes gehorsam? Sind wir in unserem Auftrag unterwegs als christliche Gemeinde und in dem Handeln, was Gott für uns vorgesehen hat? Leben wir diesen Gehorsam gegenüber unseren Glaubensgeschwistern. Daran zeigt sich doch christliche Gemeinschaft und Kirche, so hat es Jesus vorgelebt. Da zeigt sich, mit dem Gehorsam ist es nicht so einfach. Das zurückzustellen, was man selbst will, zugunsten anderer, zugunsten dessen, was Gott will für eine Gemeinschaft. Bei diesem Gedanken, liebe Schwestern und Brüder, musste ich an euch denken. Ihr habt irgendwann die Entscheidung gefasst und gesagt, ich gehe in diese Gemeinschaft. Ich gebe auf, was ich will, für meinen Weg mit Gott, für eine Gemeinschaft im Gehorsam. Und das mit allen Konsequenzen. Ich stelle mir das manchmal schwierig vor, in einer Gemeinschaft einander zu dienen. Ich habe selber viele Geschwister und ich weiß, wie es schon bei 7 Personen zu Konflikten kommt. Wie bewundernswert ist es bei so vielen Personen, diese Konflikte dann zu regeln und in der alleinigen Ausrichtung auf Gott leben zu dürfen. Gehorsam zu sein, das erfordert ganz viel von uns und steht auch immer wieder gegen diese Versuchung, doch das machen zu wollen, was man selber will. Ich denke, da kommt man nie raus. Das kann so ein richtiger Kampf werden. Ich und mein Weg oder das, was eben Gott will, das kreuzt sich ja nicht immer unbedingt. Ich, der dann Zweifel anmeldet, ob das alles so gut ist, ob ich diesen Weg gehen soll. Und auf der anderen Seite doch dieses tiefe Vertrauen in mir, das Vertrauen auf Jesus, der sagt, vertrau mir. So ist es im Kleinen ganz persönlich bei uns, bei ganz vielen Entscheidungen, die wir treffen. Es kommt immer wieder dieser Konflikt auf. Man könnte auch sagen, es ist der alte Konflikt, der alte Adam gegen Jesus. Wir erinnern uns an Adam, der ja genau das wollte, seinen Willen durchsetzen. Er wollte Gott gleich sein, obwohl er eigentlich ja im idealen Zustand war. Und dann wurde er Gott ungehorsam. Und noch viel schlimmer, er wollte nicht die Konsequenzen seines Ungehorsams tragen, sondern hat dann mit dem Finger auf Eva gezeigt. Jesus ist das Gegenstück zu diesem ersten Adam. Der letzte Adam, der umkehrt, was war, und sich selbst durch eine unglaubliche Bewegung hingibt und das umkehrt. Er kommt von ganz oben, vom Himmel, geht bis nach ganz unten ans Kreuz, und wieder zurück. Das Kreuz, das ein Fluch war, wird zu dem Ort, an dem der Fluch in Segen umgewandelt wird. Und zwar durch den Gehorsam. Durch den Gehorsam von Jesus. Dadurch, dass er ohne Schuld für unsere Sünden starb, hat er das umgekehrt, was der erste Adam in diese Welt gebracht hat. Was aber nehmen wir davon an? Sind wir im Moment auf dem Weg Adams oder gehen wir mit Jesus? Ich komme zu meinem letzten Punkt. Die Antwort wird uns im zweiten Teil des Christushymnus, ja, es gibt auch noch einen zweiten Teil nach der Erniedrigung, ziemlich leicht gemacht, denn eigentlich ist die Antwort klar. Der Gehorsam von Jesus Christus, das hatte ich gerade gesagt, ist die Voraussetzung für den zweiten Teil, für diese großartige Erhöhung durch den Vater. Während Jesus die ganze Zeit Subjekt des Handelns war, wird es nun der Vater, der Initiative ergreift und die Erhöhung von Jesus Christus einleitet. In Vers 9 heißt es: Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist. Also wegen des Gehorsams hat der Vater ihn erhöht und ihm diesen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Der Herr, der Kyrios, seinen eigenen Namen, Jahwe, den gibt der Vater Jesus. Und dieser Name, der bewirkt dann, was er ist. Jesus Christus, der hat sich in diesem Moment nicht selber zum König gemacht, sondern weil er gehorsam war und den Auftrag bis in die letzte Konsequenz erfüllt hat, wird er Herrscher über alle Herrscher, über den gesamten irdischen, aber auch über den himmlischen Kosmos gestellt. Der Vater übergibt ihm die Herrschaft als Lohn. Und dieser Herrschaft, der kann sich keiner entziehen. Alle Knie, haben wir gehört, müssen sich ihr beugen und alle Zungen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Oft habe ich diese Stelle gehört, aber meistens in der Verbindung, dass mir dann jemand gesagt hat, naja, also das musst du so verstehen, genau da steht, dass am Ende alle Menschen erlöst werden. Ihr hört es schon an meinem ein bisschen sarkastischen Unterton. Ich verstehe das natürlich nicht so. In dieser Stelle steht natürlich nichts von Allerlösung. Also von der Thematik, dass alle Menschen von Gott unabhängig von ihrem Glauben, von ihren Taten und der Gesinnung sowieso erlöst werden, weil Gott Liebe ist. Das ist gerade eine sehr beliebte Auslegung unserer Landeskirche, die doch nichts anderes sagt als: Du bist gut, wie du bist, egal was du glaubst, da kannst du Christ sein oder Moslem oder was auch immer, Gott hat alle Menschen lieb. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber eigentlich meint es das. Doch in diesem Text, in diesem Christushymnus, wird doch gerade das Gegenteil gesagt. Die Entscheidung, ob wir Gott gehorsam sind, ob wir im alten und selbstbezogenen Menschen stecken bleiben, die wird uns doch nicht abgenommen. Gott, der wird hier nicht als Kuschelgott dargestellt, wie so ein nachsichtiger Freund. Jesus ist der Herr. An ihm zerbrechen alle Herrschaften. Er ist der König, der sich zwangsläufig durchsetzen wird, der seine Macht erweisen wird, ob es uns gefällt oder nicht. Wir werden diese Durchsetzung erleben. Unsere Knie werden sich beugen müssen. Da steht nichts von, es wird demokratisch abgestimmt. Denn Jesus ist es ja bereits, der das Regiment in seinen Händen hält und uns angekündigt hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Nur so viel am Rande zu dieser Thematik. Für mich ist es an dieser Stelle aber viel wichtiger zu betonen, dass die Erhöhung für uns, dass seinem Wort gehorsam zu sein und zu folgen, eine riesige Zusage und Hoffnung für uns bereitstellt. Der Gehorsam Jesu bis hin zum Kreuz, der ist nicht nur eine Forderung oder dieser mahnende Zeigefinger an uns, zu einem Bekenntnis zu Jesus und zu unserem Glauben, sondern es steckt eine große Quelle der Kraft in ihm. Jesu Einverständnis mit seinem Tod ist ein Geschenk für uns. Er steht nicht nur dafür, dass wir den Glauben aushalten müssen, sondern dafür, dass wir ihn durchhalten können bis zum Ende. Was kann eigentlich dem Glauben grundsätzlich erspart bleiben, wenn Jesus selbst und mit ihm die Sache Gottes so zugrunde gehen kann? Wenn Jesus von seinem Weg, der ihn ans Kreuz gesagt hat, es muss geschehen, dann heißt das doch auch, lass es geschehen. Dann heißt das für mich, ich muss meinem Weg, auch wenn er gerade steinig ist, nicht ausweichen. Ich kann es zulassen, was auch immer mein Weg sein wird, weil ich weiß, Gott verbirgt sich dahinter mit seinem Plan. Auf dem steinigen Weg ist er nicht abwesend, sondern in dem Leid ganz nah. Ich denke, ein realistischer Glaube, der muss das aushalten können. Der muss das Leid aushalten können. Der muss sich genau am Kreuz beweisen können, ob er dem Leben und dem Leid dieser Welt gewachsen ist. Wir tragen alle mit uns Leid in unserem Leben. Aber wir können dieses Leid in Jesu Passionsgeschichte mit eintragen. Wir können in seinem Kreuz seine Nähe zu uns erleben. Und vor allem wissen wir mit unserer Perspektive, dass es nicht mit dem Leid enden wird, sondern Gott für uns ein ganz anderes Ziel bereithält. Gott hat vor der Welt den Gescheiterten bestätigt. Er war nahe dem, der sich verlassen fühlte. An allen Karfreitagen dieser Welt dürfen wir Hoffnung haben. Gott wird sich zeigen, auch wenn wir manchmal nicht wissen, wie. Wir sehen oft keinen Lichtschein. Aber die Auferweckung Jesu und seine Erhöhung zum Vater, das muss uns doch an dieser Stelle Zeichen genug sein. Es muss uns genügen. Unser Gehorsam und ihm zu vertrauen und ihm zu folgen, am Ende werden genauso belohnt werden wie der Weg Jesu. Wir wissen, dass wir bei Jesus Christus ein Ziel haben, das vorherbestimmt ist, nicht im Leiden und nicht in der Passion enden wird, sondern gerade im Hinblick auf die kommende Woche leben wir schon immer unter der Zusage der Perspektive von Ostern, dass alles Leid ein Ende haben wird, dass dem Tod das Leben folgt und dass es nichts gibt, dem Christus als der Herr nicht gewachsen sein wird. Amen. Herr, dein Verstand ist größer als all unsere Vernunft. Wir danken dir für dein Wort, das du uns geschenkt hast. Führe uns auf deinem Weg, auf dem Weg des Gehorsams, den Jesus Christus uns vorgelebt hat. Amen.